sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 156. Folge von The Sideline, der USL Podcast. Und 156 Folgen wird mal wieder Zeit für Playoffs, würde ich sagen. Und denen nähern wir uns sehr, sehr weit. Denn die reguläre Saison ist geschafft. Der nächste Schritt sind halt endlich die Playoffs. Und wir werden uns heute darüber unterhalten, welche Teams mit dabei sind und wie die Playoffs aussehen werden. Das mache ich nicht mit mir alleine, sondern wie immer ist der liebe Wolf mit dabei.
Moin, moin.
Aber bevor wir in die heiße Phase gehen, bevor wir uns die Spiele, die letzten Spiele vom Wochenende ansehen, machen wir mal erstmal, um reinzukommen, gehen wir mal in den News-Sektor. Da gab es ein paar News, keine dramatischen zum Glück, aber es gab ein paar. Und wir hatten ja in der letzten Woche einige Rücktritte von Spielern, die sehr lange zum Teil in der USL gespielt haben, die schon ein gewisses Alter erreicht haben und jetzt die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Und es gab kurz nach der Aufnahme, wie es immer so ist, gab es einen weiteren Spieler, der seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Über wen spreche ich denn?
Es häuft sich langsam, was die Teams und die Spieler der jeweiligen Teams angeht. Aber es geht mal wieder, also wie letzte Woche schon, um die Tampa Bay Rowdies. Denn da hat jetzt Forrest Lasso, ein geiler Name, finde ich, bekannt gegeben, dass er aufhören wird. Er ist 32 Jahre alt, Innenverteidiger, hat hauptsächlich in der USL für Tampa Bay gespielt. Insgesamt 213 USL-Spiele und zusätzlich noch Pokal obendrauf. Und er war dreimal Defender of the Year, also Verteidiger des Jahres, in 2018, 2021 und 5 Jahre in Folge Teil der All-League ersten Mannschaft nach der Saison. Und er hat jetzt die Saison als seine letzte bekannt gegeben. Und da Tampa, so viel können wir schon mal sagen, die Playoffs verpasst hat, kommt auch wirklich kein Spiel mehr dazu. Und daher ja, Tampa verliert einen weiteren Stammspieler, der auch Verletzungen hatte, in die Rente.
Die müssen jetzt nach der Saison auf jeden Fall ordentlich shoppen gehen. Wer quasi im Prinzip schon shoppen war, ist Hartford Athletic. Auch mit einem Spieler, den man dort kennt, der aber schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr spielt, wobei so lange ist noch gar nicht her, aber den jeder Hartford-Fan kennt, also ja, den kennt jeder, der irgendwie mal mit Hartford zu tun hatte, nämlich Danny Barrera. Und der ist jetzt als künftiger Head Coach von ihrem zukünftigen USLW-Team bekannt gegeben worden. Ich persönlich finde es gut. So kann er einiges an Erfahrung sammeln nochmal. Und das ist natürlich eine Club-Legende, wird der Trainer. Mir persönlich gefällt's. Was sagst du dazu?
Mich freut's. Also ich kenne ja auch einige Hartforder ganz gut und die meinten auch, es gibt eigentlich nur eine Legende bei Hartford, einfach weil viele Spieler einfach sehr schnell wechseln und für sie ist Danny Barrera die Vereinslegende schlechthin. Der hat in den letzten Jahren immer schon in der Akademie mitgearbeitet, hat da gute Arbeit gemacht und so ist es quasi der nächste Schritt für ihn im Verein und vor allem auch ein guter erster Schritt, glaube ich, auch im Frauenfußball mitzumachen. Was ich noch dazu zusätzlich zu sagen habe, ist, ich habe ein paar Insider-News, die ich uns noch mitgeben kann. Ein guter Kumpel von mir, der eigentlich in Massachusetts lebt, aber bei Hartford seit Saison 1 dabei ist, der war bei diesem Event mit der Verkündung live vor Ort und er schrieb mir dann, dass Hartford bekannt gegeben hat, dass ihr Plan ist, in 4 bis 5 Jahren Teil der Super League zu werden mit ihrem Frauenteam und dass sie auch vorhaben, das Stadion dementsprechend zu vergrößern. Ja, und deswegen, das W-Team ist jetzt quasi der erste Schritt, um im Frauenteam, im Frauenfußball als Hartford Schritt zu fassen mit Danny Barrera und eben auf 4, 5 Jahre betrachtet, wollen sie dann den Sprung in die Super League schaffen mit einem größeren Stadion.
Wobei mich das ehrlich gesagt auch gar nicht überrascht, sondern es ist ja die logische Konsequenz. Du baust ja kein Team auf, damit das ewig in der USLW spielt, sondern Du baust ja erstmal ein Team auf, die sammeln da erste spielerische Erfahrung. Du lernst irgendwie einen Kader zusammenzubauen, baust dir vielleicht auch so die ersten Mädchenmannschaften mit auf, aus denen du dann durchaus auch Potenzial ziehen kannst. Und dann irgendwann geht's in die Super League. Und da sie ja eh auch in die erste USL-Liga dann wollen, passt das ja alles zusammen. Also alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, muss ich sagen. Wenn wir schon von einer ersten Liga reden, dann können wir auch mal von der USL League 2 sprechen. Wir gehen mal ganz runter. Die werden künftig ein neues Team bekommen, was wir schon kennen. Wen meine ich denn?
Es geht um unsere Lieblings-Tex-Mex Oklahomans, um den Texoma FC, die ja dieses Jahr ihre erste Saison in der League One gespielt haben. Und die haben jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie freiwillig aus der League One, die ja als dritte Liga noch in den Profibereich zielt, in die League Two absteigen. Die ist wie in England die vierte Liga und zählt im US-Fußball nicht als Profi, sondern eher als Semi-Profi-Amateurliga. Und für mich hat es einige Gründe, warum ich es für sinnvoll erachte. Aber jetzt eher auch die Frage an dich, was war so dein Gedanke dazu?
Hat mich jetzt nicht so überrascht und finde ich tatsächlich auch sehr passend. Also man hat ziemlich deutlich irgendwie gemerkt, das passt hier alles noch nicht so richtig zusammen, qualitativ nicht. Und irgendwie hatte ich auch den Eindruck, ist der Club auch noch nicht so weit. Von daher ist es in meinen Augen ein richtiger Schritt.
Ja, ich muss zugeben, für mich sind so mehrere Dinge einfach in der Saison irgendwie aufgestoßen, die sehr für mich fragwürdig waren. Zum einen das Stadion. Die haben ein viel zu großes Stadion ohne Dach. Und wir haben hier dann ein Texas-Team, das dann gerne mal Spiele bei irgendwie 100, 110 Grad Fahrenheit, also gerne mal über die 30 bis 40 Grad Celsius Spiele hat, wo dann klar ist, dass A, auch nicht so viele Fans kommen wollen und B, die dann in der Sonne braten für die ganze Zeit, was immer auch als Stadionerlebnis ziemlich blöd ist. B, sportlich war das Team nicht gut, bis auf zwei Ausnahmespieler, Javier Garcia und Aijem Spengler, kam da wirklich wenig. Und zum anderen, als Mensch, der früher sowohl in Oklahoma SG-Mitglied war und jetzt auch noch ist, und in Texas SG-Mitglied war, dieses Team kam mir schon immer sinnlos vor. Also zu OKC-Zeiten gab es natürlich Leute, die Verwandte in Texas haben oder auch in der Dallas-Area haben, aber keiner hat von denen jemals gesagt, ey, wir hätten gerne einen möglichen Rivalen in nördlich von Dallas, um quasi ein nettes Spiel zu haben. Weil wenn Rivalen, dann in-state. Und aus Texas-Sicht genauso. Also dann willst du vielleicht, weil du aus Houston kommst, eher gegen Dallas spielen, aber nicht, weil da plötzlich noch ein Team in der Grenzregion Oklahoma-Texas liegt. Und für mich war so nie ganz klar, wen wollen die eigentlich jetzt abholen mit diesem Texoma, also dieser Mischung aus Texas und Oklahoma. Weil wenn du Fußball sehen willst, hast du in deinen eigenen Staaten schon genügend Teams. Profis wie Nicht-Profis. Und daher ja, also wir sagen, sportlich lief es nicht gut. Neben dem Platz habe ich jetzt auch nichts mitbekommen, was irgendwie profiwürdig erschienen ist. Und nachdem es da Gerüchte gab, dass das Team näher an Dallas ranziehen will, um da dann neue anzufangen, scheinen sie wohl kein Stadion gefunden zu haben, was auch profimäßig erlaubt gewesen wäre. Und daher bin ich bei dir, ergibt Sinn. Und ich muss sagen, ich finde es halt trotzdem eigentlich ganz gut, weil lieber so und vielleicht dann auch im Amateurbereich wirklich mehr Infrastruktur entwickeln, als einfach gleich komplett zu sterben. Und daher gehen sie den Tucson-Weg, die ja auch in die League One waren und dann freiwillig in die League Two abgestiegen sind und halt immerhin weiterleben, anstatt den typischen US-Fußballweg zu gehen von, oh, klappt jetzt nicht mehr, dann sterben wir einfach. Und daher in kurz, ergibt Sinn und in lang habt ihr die Gründe schon gehört.
Während du gerade gesprochen hast, gerade mit dem typischen US-Fußballweg, betrachtete ich, was ich heute trage. Ich trage eine Jacke von New York Cosmos. Ein schönes Beispiel für genau diesen Weg. Ansonsten noch als Mini-News, ehrlich gesagt finde ich sie jetzt gar nicht so relevant, aber dass man es mal gehört hat, dass es sie auch immer noch gibt. Fort Wayne, man hat jetzt sich einen kreativen Namen überlegt, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob es den schon gab. Fort Wayne FC. Sie haben ihr Brand bekannt gegeben. Und übliche Pressepalaver war, ehrlich gesagt, fand ich jetzt nichts Krasses mit dabei. Auch das Logo finde ich jetzt ist so ein typisches amerikanisches Logo mit einer verzierten Schrift drin, was eh so ein bisschen an das Yankees-Zeichen erinnert. Ja, und da würde ich sagen, warten wir erstmal ab, bis die in der League One dann irgendwann starten und mal sehen, wie sie sich entwickeln. Oder ist dir irgendwas bei ihnen aufgefallen?
Also das Team gab es ja schon für ein paar Jahre. Das war ja oder ist ja das Team von DeMarcus Beasley, die in der League 2 gespielt haben und jetzt nächstes Jahr in die Liga kommen sollen. Das Team hieß auch schon Fort Wayne FC. Das heißt, was sie jetzt neu gemacht haben, ist nur das Logo und das neue Farbschema. Das war halt vorher blau-weiß mit hauptsächlich so Wellenlinien und ich glaube roten Sternen. Ja, ich muss sagen, mir gefällt es auch nicht wirklich. Also es ist ein orange-goldenes Schild und dann eben in dieser typischen ineinander verwickelten Schrift wie bei den Glasgow Rangers oder auch jetzt bei Richmond eben das W und das F, was für mich so ein bisschen aussieht wie so eine Sense oder ein Zauberstab. Und daher, ich weiß es nicht. Also irgendwie ist mir das in den letzten Jahren zu viel Verschnörkelungen bei Logos. Mir hätte schon bei Richmond nicht gefallen, als sie jetzt ihr Logo neu gemacht haben. Und daher, ich kann verstehen, dass man sagt, blau-weiß finden wir jetzt doof als Farbe. Gibt schon zu oft. Wir wollen gern gold-schwarz als neue Farbwahl nehmen, weil noch weniger benutzt. Aber der Name und dieses neue Logo geben mir wenig. Aber hey, Indiana, ich glaube, hat noch nicht so viel Profiteams in den USA, also fußballtechnisch. Und daher, why not? Ich bin kein Fan drum, aber ich muss ja auch keiner sein. Deswegen bin ich bei dir. Gibt mir nicht viel, aber ist halt so.
Ich bin kein Fan drum, aber muss ja auch keiner sein, ist auch ein schöner Satz. Du hast sie aber gerade schon erwähnt. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir mal zu ihnen rüber, nämlich die Richmond Kickers. Und wir hatten in der letzten Folge ja auch schon angeteasert, dass diese Partie, die sie jetzt an ihrem letzten Spieltag haben werden, durchaus interessant ist. Weil für die Richmond Kickers ging es darum, holen sie sich vielleicht ungünstigerweise, ungewollterweise den Wooden Spoon, wenn sie verlieren und zusätzlich Westchester aus Versehen gewinnt. Oder, beziehungsweise und, holt Forward Madison, der Rivale, sich auch noch den Platz in den Playoffs. Und diese Partie haben wir uns jetzt auch nochmal angesehen, um zu gucken, wie ging es denn aus und was war denn da los? Was würdest du sagen, warst du ganz allgemein, wie war dein Eindruck von dieser Partie?
Sie war sehr wild, sehr unterhaltsam und ich würde sagen, perfekter Saisonabschluss. Für beide Teams, was das Unterhaltungslevel und ein Derby-Spiel angeht. Aber ich bin ehrlich, ich hatte nicht zwingend mit so viel Toren gerechnet. Dass es ein paar gibt und vielleicht auch ein paar rote Karten, sicher. Aber 6 Tore, das war schon wirklich viel.
Ja, und mich hat ein wenig überrascht, dass ein Team irgendwie so gar keine wirkliche Power gegeben hat oder recht früh irgendwie für sich entschieden hat, interessiert uns jetzt nicht mehr, wie das hier ausgeht. Aber gehen wir mal in die Partie rein. Irgendwie in der ersten Halbzeit, gerade so die ersten 20 Minuten, hatte ich den Eindruck, man tastet sich erst so ein bisschen ran, was ja für so ein Derby mit durchaus einer gewissen Wichtigkeit auch schon nicht die schlechteste Variante ist. Und beide Teams hatten so minimale Chancen. Gut, die eine Chance ein bisschen größer. Ich erinnere mich da so ein bisschen an Adrian Billhardt, der da eine ganz gute Chance hatte. Aber auch Forward Madison hatte durchaus die eine oder andere, eher die eine Chance als die andere. Und in der 23. Minute gibt es dann auch schon das erste Tor. Und in dem Fall ist das für Forward Madison. Und Luca Dorado bekommt noch schon vor der Strafraumgrenze den Ball und zieht einfach aus der Distanz ab. Der Ball ist drin. Tor ist tatsächlich auch ganz nett. Und ist ja auch für die Gäste sehr hilfreich, denn sie brauchen die 3 Punkte. Mit einem Sieg sind sie in den Playoffs.
Richmond dauerte dann noch ein bisschen, bis sie richtig in Fahrt kamen. Und in Minute 36 also 13 Minuten später, haben wir das erste Mal einen Deutschen mit Torbeteiligung in der Partie. Und es war Nils Seufert, der zentrale Mittelfeldspieler. Der kriegt einen Ball knapp am Strafraumrand, bisschen rechts von der Mitte versetzt, und schießt ihn unten links in Richtung Tor. Der Ball holpert nochmal auf dem Weg am Boden auf, geht links unten rein, und so gleicht die Heimmannschaft aus Virginia schnell aus.
Und mit schnell können wir weitermachen, weil schnell fiel auch schon das nächste Tor, 2 Minuten später. Und in dem Fall sieht es nicht so gut für Forward Madison aus, denn der Ball ist in ihrem eigenen Strafraum. Und man könnte fast sagen, er dümpelt da ein bisschen vor sich hin. Geht mal an das eine Bein, mal an das andere Bein, aber irgendwie so richtig Ambition, diesen Ball da mal aus dem Strafraum, aus dem eigenen Strafraum herauszubekommen, die sehe ich irgendwie nicht. Was ich eher sehe, ist, dass die Richmond Kickers versuchen, diesen Ball Richtung Tor zu bekommen. Und wie gesagt, der Ball dümpelt halt im Strafraum vor sich hin. Irgendwann ist klar, landet der bei irgendwem vor dem Fuß. In dem Fall holt sich einfach Tergasi den Ball, also er geht den notwendigen Schritt entgegen, schnappt ihn sich, kann aufs Tor schießen und der Ball ist drin. Das war aber verteidigungsmäßig nicht gut von Forward Madison, war jetzt aber auch kein Tor des Jahres.
Das stimmt, aber für ihn war es wichtig, weil es war das letzte Spiel für ihn für Richmond. Ist eine Legende beim Club, hat einige Jahre da gespielt und das war jetzt sein letztes Spiel. Das heißt, für ihn war es quasi der letzte goldene Moment als König, denn er wird gerne El Rey, also auf Spanisch der König, genannt. Und viele Fans haben extra goldene Krönchen mitgebracht ins Stadion, die ihm sie dann entgegengereicht haben, als er zum Torjubel gelaufen ist. Und der, ja, vielleicht nicht das schönste Tor, aber vielleicht ein wichtiges Tor, so für das mögliche Karriereende. Aber vor allem das letzte Tor in Seiten von Richmond. Aber, um nochmal kurz zum Fußball zurückzukommen, es wurde noch besser für die Jungs aus Virginia, denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gibt es eine Ecke von rechts und der Ball wird von Marcelo Lage reingeköpft. Und so steht es dann von 0-1 plötzlich 3-1 für die Kickers im Hennessy Derby gegen Madison.
Zweite Halbzeit, die ersten paar Minuten, passiert nicht so wahnsinnig viel, aber dann in der 50. Minute, Forward Madison hat es endlich wieder zum Strafraum der Richmond Kickers geschafft. Und es gibt einen Elfmeter wegen Foul. Der ist auch okay, also man geht da einfach zu ungestüm in die Situation rein, spricht nichts dagegen. Allerdings wird der Ball gehalten. Blöd, der Anschlusstreffer wäre jetzt an der Stelle wichtig gewesen.
Ich muss zugeben, was mich sehr beeindruckt hat, ist generell die Geschichte um die Torhütergeschichte. Denn eigentlich ist Pablo Jara nur die Nummer 2 bei Richmond und ja ehemaliger Sieger der Liga mit Tormenta. Sein Hauptkontrahent Snedden wurde verletzt ausgewechselt in der Partie. Er bekommt die Gelegenheit, das Derby gut zu spielen und hält den Elfmeter und tritt dann vor Freude gegen den Pfosten, was sehr lustig war, weil zu Beginn der Saison, als Richmond gegen Knoxville gespielt hat, ist der Pfosten nach einem Kontakt mit Jara gebrochen, sodass das Tor damals kaputt gegangen ist und das Spiel abgebrochen werden musste. Und daher fand ich irgendwie lustig, dass Jara nach dem gehaltenen Meter erstmal selbst gegen den Pfosten tritt und alle schon dachten, oh Gott, geht jetzt das nächste Tor kaputt. Und eben für Gepard. Genau, und für Gebhardt, für den Elfmeterschützen ist auch besonders, weil eigentlich ist es ein sausicherer Schütze, der in den letzten, ich würde sagen, 6-7 Monaten einige Tore per Elfmeter so gemacht hat. Und daher, ja, interessant, perfekt für ein Derby. Jara als Einwechselspieler hält den Elfmeter, freut sich und Gebhardt verkackt in so einem wichtigen Spiel plötzlich mal einen Elfmeter.
Wobei der Elfmeter ja noch nicht mal schlecht geschossen war, der war halt einfach gut gehalten.
Ja.
Es ist aber nicht die letzte Situation, die wir in dieser Partie erleben, sondern wir erleben beispielsweise auch noch einen Adrian Billhardt. Der bekommt den Ball im Strafraum zugepasst. Warum stutze ich so? Weil er nicht der Erste ist, der diesen Ball zugepasst bekommt, sondern im Prinzip ist er der, ich glaube, Dritte, der in dem Fall jetzt einen Querpass bekommt und da sogar auch recht frei steht, nochmal kurz wartet, bis der Verteidiger anläuft, um um ihn auszutanzen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob er da wirklich explizit auf den Verteidiger wartet, um ihn arrogant wirkend auszutanzen, sondern viel eher hatte ich den Eindruck, er will den Ball erstmal sichern, sieht schon, dass der Verteidiger angelaufen kommt und muss einfach die Sekunde dann warten, bevor er dann ungünstig den Ball verliert, war so mein Eindruck. Auf jeden Fall, er bekommt den Ball genau richtig zugespielt, nutzt die Möglichkeit, die er da hat, den Verteidiger ihm auflaufen zu lassen und schießt den Ball dann quasi ins leere Tor, sodass es 4:1 steht.
Und wir bleiben beim schönen deutschen Kontext bei den Richmond Kickers, denn in der 71. macht wieder ein Deutscher ein Tor und damit den Deckel drauf. Es war diesmal wieder Nils Seufert. Der passt den Ball zuerst zu Billhardt, der passt den Ball zu Fitsch und der Ball geht dann in den Strafraum zu Seufert, der aus kurzer Distanz den Ball linken und links unten reinschlänzt. 5:1 für die Kickers, die Verteidiger kamen gar nicht erst mit zurück. Und so geht auch das Derby am Ende aus. Also 5:1 gewinnt Richmond eine doch sehr einseitige Partie, schafft es, den Wooden Spoon zu vermeiden, also den quasi die Nicht-Trophäe für schlechteste Team, und schafft es zeitgleich, ihre Rivalen vom Playoff-Ticket fernzuhalten. Keine schöne Saison für beide Teams, aber Richmond hat immerhin das letzte Lachen.
Die Saison quasi nochmal positiv zum Ausklang gebracht. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann springen wir mal in die Championship, was da so los war und wen wir uns in den Playoffs dann ansehen dürfen. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wir springen jetzt, wie schon angekündigt, in die USL-Championship. Auch dort geht es dann jetzt in die wirklich heiße Phase. Manche Teams haben ja zum Schluss in den letzten Wochen noch mal überzeugt. Hartford zum Beispiel. Andere Teams hatten es schwieriger, wollten sich vielleicht auch noch mal qualifizieren. Je nachdem. Wir haben uns zwei Partien rausgesucht, die sehr unterschiedlich sind. Fangen wir mal mit der einen Partie an, die mit überraschend vielen Toren am Ende zu Buche schlug, nämlich San Antonio. Die hatten El Paso zu Gast. Und das war eine Partie mit wirklich vielen Toren. Wo wollen wir anfangen? Was war so dein Eindruck?
Ich möchte mal ein kleines Bild zeichnen, um die Stimme noch ein bisschen aufzudrehen. Es ging um den Pokal, die Copa Texas, also den texanischen Pokal, für eben die texanischen USL- und generell Teams, plus El Paso, schon längere Zeit für die Playoffs qualifiziert, in der Tabelle weit höher als San Antonio. Und für San Antonio ging es auch darum, mit einem Sieg die Playoff-Chancen zu wahren und das Ticket natürlich auch am Ende zu bekommen. Heißt, beide Mannschaften war durchaus viel drin. Beide Mannschaften haben eigentlich schöne Trikots. Und beide wollten natürlich den Titel holen. El Paso wollte ihn verteidigen, San Antonio wollte Rekordmeister werden. Und ja, ich glaube, das war so die Grundausstellung fürs Spiel. Aber am Ende fand ich es doch sehr einseitig.
Ich kann dir da noch nicht mehr widersprechen. Allerdings, es fing nochmal anders an, als es dann endete. Sagen wir es schon mal so weit. Denn die Gäste gingen in Führung. Mit einem Tor, was jetzt ehrlich gesagt auch nicht Tor des Jahres werden wird. In der 7. Minute. Der Ball kommt quer in den Strafraum. Und eigentlich würde er parallel zum Tor vorbeiflutschen. Allerdings steht dort zufällig Amado Moreno, der, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe den immer noch aus Red Bulls Zeiten in Erinnerung, wobei er da ja gar nicht so lange war und ja schon ewig in der USL unterwegs ist. Aber okay, der steht zur richtigen Stelle am richtigen Ort, weil er macht nichts anderes, als einfach den Fuß reinzuhalten. Und daraufhin landet der Ball dann im Tor.
War lange Spieler von New Mexico, jetzt beim Rivalen El Paso. Und so als kleiner Funfact wegen Rivalen in diesem Derby. Es dauerte aber dann auch nicht wirklich lange, bis es das nächste Tor der Partie gab, und zwar für San Antonio. Und da muss ich sagen, war es mit für mich das schönste Tor, einfach was einfach die Herausspielweise anging. Mitch Tainter, Kapitän und Innenverteidiger, überquert gerade so die Mittellinie, ist eher links, sieht seinen Mitspieler starten und schafft es, einen wunderschönen Ball mit Flugkurve Richtung Strafraum zu befördern. Und Luke Harkinson? Ich glaube, ja, Luke Harkinson kriegt den Ball, nimmt ihn mit der Brust an und haut ihn dann quasi im Volley ins Tor rein. War ein sehr, sehr, sehr schönes Tor. Also eine gute Vorlage vom Verteidiger, Direktabnahme per Brust reingehauen. Schönes Tor und der Ausgleich für San Antonio nach gerade mal 2 Minuten in Unterzahl, nicht Unterzahl, im Rückstand.
Hat Harkinson nicht das 2:1 gemacht?
Stimme, wer hat denn das 1:0? Ja, egal. Das Tor werden wir drin. Patinho war es, glaube ich. Mach ruhig weiter.
Patinho, genau. Der hat das, hat den Ausgleich gemacht. Und das 2:1 war, wie du gerade schon beschrieben hattest, dann nach dem Freistoß. Es war nicht das einzige Tor, weil San Antonio hat da richtig aufgedreht dann. In der 35. Minute wird der Ball flach in den Strafraum geschossen. Und eigentlich ist die Situation komplett ungefährdet. Eigentlich. Denn in dem Fall hat El Paso Tony Alfredo im Tor, nicht im Tor, der im Strafraum rumstehen, der hält den Fuß da rein. Und das sorgt dafür, dass der Ball ins eigene Tor geht. Ganz ungünstige Situation. Wie immer bei einem Eigentor.
Aber man kommt vom Regen in die Traufe. Denn es geht gleich kurz nach Wiederanpfiff zum 4:1. Und da streiten sich die Geister, ob es ein weiteres Eigentor war oder ob es ein Tor von San Antonio war. Es gibt einen Freistoß von Jorge Hernandez. Der Ball kommt zu Nicky Hernandez, der links in der Richtung am Pfosten steht. Er haut den Ball mit Schmackes Richtung rechten Pfosten und von da geht der Ball dann rein. Angeblich sagten die Kommentatoren, vermutlich war noch ein El Paso-Spieler mit dran. Unterm Strich wird es egal sein. Freistoß von Jorge, getroffen von Nicky Hernandez. Und so steht es dann 4:1 für die Heimmannschaft im Cooper Texas Derby.
Das Eigentor kam übrigens von Tony Alfonso, nicht Alfredo. Es ist nicht das einzige Tor, was in dieser Partie noch fällt. Da kommt noch was. Und in der 54. Minute, eine Minute später oder so, also ganz kurz später, sieht Calvillo, dass Soto sehr, sehr frei ist, sehr, sehr gut steht und spielt den Ball hervorragend in den Lauf. Alles andere ist dann eine ganz leichte Sache, hat kaum einen Verteidiger bei sich und kann dann mit dem, zum 1:1 quasi zum Torhüter gehen. Der Ball ist drin. Es steht also 4:2 in dem Fall.
Aber komischerweise haben wir heute das Motto, aller guten Dinge sind 5. Denn es fällt ein neues fünftes Tor in der Partie, wie schon im Spiel bei Madison gegen Richmond. Und es war wieder ein Freistoß. Ein Freistoß von Jorge Hernandez geht in den Strafraum links hinein. Mitch Tainter, den ich vorhin schon erwähnt habe, steigt zum Kopfball hoch und haut den Ball links unten ins Netz rein. Und so steht es dann nach 85 Minuten 5:2. Und so ging es am Ende auch aus. Das heißt, San Antonio gewinnt mit 5:2 das letzte Spiel in der Saison, schafft es in die Playoffs. El Paso war ja eh schon qualifiziert. Und die Copa Terras geht jetzt zum dritten Mal an San Antonio, womit sie der neue Rekordhalter in der Fan-Pokalrunde der Copa Terras sind.
Für El Paso natürlich besonders bitter, weil eigentlich war San Antonio gerade in einer sehr, sehr schlechten Phase. Die letzten 4 Spiele hatten sie verloren gehabt. Und jetzt sind sie sozusagen das Aufbauteam. Was aber vielleicht noch interessant ist, laut Verkaufszahlen oder laut in Anführungsstrichen Zuschauerzahlen Schalten, Zahlen, war das Stadion fast ausverkauft. Wenn man sich aber mal die Aufnahmen so ansieht, da sind nicht so wahnsinnig extrem viele, wo man sagen würde, oh ja, ist fast ausverkauft. Vielleicht lag es am Wetter, aber das sah jetzt eigentlich nicht so schlecht aus. Vielleicht war die Autobahn dicht, vielleicht standen doch einfach alle auf dem Parkplatz und haben Tailgating gemacht. Wir wissen es nicht, aber es sieht nicht aus wie ausverkauft. Dann gehen wir mal ein paar Kilometer weiter in eine ähnlich warme Region zu Oakland. Die hatten nämlich Lexington zu Gast. Lexington quasi, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, das Darmstadt der USL Championship, aber es ist auch in jeder Hinsicht falsch. Das Einzige ist, das Trikot hat, wenn man so nebenbei guckt, hat es so ein bisschen Darmstadt-Vibes, nur halt auf AliExpress-mäßig oder auf Wish-mäßig. Super hässliches Trikot. Jetzt ist die Frage, ist dieses Trikot vielleicht so hässlich, dass die Oakland Roots so dermaßen verwirrt sind, dass sie dieses Spiel verlieren? Oder reicht das nicht aus?
Nee. Einfach weil sportlich wirklich fast gar nichts von Lexington kam. Und das war enttäuschend. Nochmal kurz nebenbei erwähnt, bisschen Brisanz in die Partie. Für Lexington ging es ähnlich wie bei Madison vorhin, um den wunderschönen, könnte man sagen, Anreiz. Win and you are in. Also einen Sieg und du bist in den Playoffs. Und ich sag mal so, so haben sie überhaupt nicht gespielt. Denn eigentlich war Oakland die komplette Partie am Drücker. Und ich gehe daher gleich mal ins erste Tor rein, denn es war das Tor zum goldenen Schuh. Denn wie auch hier in Deutschland gibt es in der USL den goldenen Schuh für den besten Torschützen der Liga. Und das ist seines Zeichens Peter Wilson, der Stürmer von Oakland. Der trifft in der 19. Minute zum 1-0 für die Heimmannschaft, die er im Oakland Coliseum spielt. Er kriegt einen Durchstechpass links in den Strafraum und kommt in Schlittern, schafft es aber den Ball rechts unten reinzuschlänzen. Keine Chance für Logan Ketterer im Tor für Lexington und das 1-0 für die Jungs aus Kalifornien.
Interessant an dem 1-0 ist vielleicht auch noch derjenige, der die Vorlage gegeben hat und der auch das nächste Tor machen wird, allerdings erst viel, viel später. Wenn man aber mal die Namen dieser beiden Torschützen liest, dann könnte man eigentlich auch in so einer deutschen Ü60-Kreisliga spielen oder das gerade sehen. Weil der eine, du hast ja gerade schon gesagt, Peter, der andere Wolfgang, unser lieber Freund, über den wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben. Die Frage ist, hast du noch bis zum nächsten Tor etwas?
Nur eine gute Parade von Logan Ketterer. Der hat in der 72. einen Fernschuss von Faisal Battash noch zur Seite klären können. Aber ansonsten, nee, da kam uns nicht mehr viel.
Ja, und warum ich extra gefragt habe, das nächste Tor fällt in der 82. Minute. Das heißt also, Lexington hatte extrem viel Zeit, einem simplen 1-0 die Stirn zu bieten und da den Ausgleich zu schaffen, aber das machen sie nicht. Stattdessen fangen sie sich einen nächsten Treffer und das kurz vorm Schluss. In dem Fall gibt es den wunderschönen Ballverlust, der eben sehr schnell zu einem Konter führt. Der Ballverlust ist auch in der eigenen Hälfte ungünstigerweise. Und Kenton Raleigh ist derjenige, der sich den Ball schnappen kann. Und dann eben auch Wolfgang, ich sag's mal auf Deutsch, klingt schöner. Apprentice sieht, der steht gut frei, hat ausreichend Platz und kann dann im Strafraum den Ball ordentlich zu ihm passen. Und Apprentice macht das, was er machen soll, nämlich das Tor. Dementsprechend steht es 2-0. Für Lexington dementsprechend umso schwerer, da jetzt nochmal die Antwort zu finden.
Tja, und aller guten Dinge sind drei, zumindest in dieser Partie. Denn es kam von Lexington wirklich gar nichts offensiv. Also bei aller Liebe, da war wirklich nichts. Und das vor allem von einem Team, das ja wirklich gewinnen musste, um in die Playoffs zu kommen. Oakland hatte in dieser Partie bestimmt 5 Hochkarätige, die sie übers Tor gesetzt haben. Also die hätten ja locker 5-0 gewinnen können. Und in der 89. kommt dann noch das 3-0 für die Roots. Wenn ich es richtig gesehen habe, kriegt Wilson den Ball im Strafraum, passt ihn zu Faisal Battash, der komplett alleine steht. Und der kann dann den Ball mit Schwung aus kurzer Distanz mittig ins Tor reinhauen. Und ja, Caterer kann sich dann nur beklagen bei seiner Abwehrmannschaft und am Ende gewinnen die Roots mit 3:0, verlieren aber dann noch eine wichtige Personalie, zumindest nach dem Abpfiff.
Ich wollte gerade sagen, was ist die richtige Reaktion darauf, wenn du zum letzten Spieltag dann doch nochmal so ein Spiel gewinnst? Du entlässt deinen Trainer. Benny Feierabend ist sein Job los. Jetzt können wir nur ein bisschen spekulieren. Woran liegt's? Warum haben sie ihn trotzdem gefeuert?
Also ich gehe persönlich stark davon aus, dass es eine Art leistungsbezogener Vertrag war. Und wenn man im Deutschen so schön sagen würde, der Feuerwehrmann. Also wenn hier in Deutschland, in der Bundesliga und in der zweiten, eine Mannschaft akut abstiegsgefährdet ist, gibt es zwar so eine Gruppe von denselben 4-5 Torfnasen, die dann angeheuert werden, wie jetzt Friedhelm Funkel zum Beispiel. Und dann haben die halt nach Motto so einen Vertrag, wenn du schaffst, drin zu bleiben, wird er verlängert, du kriegst eine nette Prämie. Und wenn der Abstieg halt doch passiert, dann wird der Vertrag halt nicht verlängert und du gehst dann im Sommer wieder in dein Rentnerleben. Ich würde vermuten, das war ja so ein bisschen ähnlich, dass es hieß, schaffst du es in die Playoffs, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr oder so und wenn nicht, dann bist du halt auch wieder weg. Das wäre zumindest meine Vermutung.
Wenn ich mich nicht irre, ist Sporting Kansas City jetzt auch gerade ohne Trainer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bei Sporting Kansas City ist gerade einiges an Bewegung. Vielleicht wäre auch das dann eine Perspektive für ihn, dass er wieder zurück in die alte Heimat geht. Gut, ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sehen wir uns mal an, was uns in den Playoffs erwarten wird. Also, bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast.
Erst ein Box-Champion, dann ein Mörder. Zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie sind die Playoff-Begegnungen? Welche Partien erwarten wir? Und was vermuten wir, wie werden sie ausgehen? Wir starten in der League One. Da gibt es ja ein Team, was klar auf Platz 1 ist. Aber gut, so klar jetzt auch nicht mit einem Punkt Vorsprung. Aber die haben sich damit natürlich auch die, in Anführungsstrichen, leichteste Partie besorgt. Nämlich One Knoxville. Sie dürfen zu Hause spielen und empfangen Charlotte Independence, die es irgendwie geschafft haben, sich dann auch in die Playoffs zu mogeln. Wird der Favorit gewinnen oder strauchelt der Favorit jetzt plötzlich gegen Charlotte?
Also man weiß, dass Knoxville zu Hause ungeschlagen war das ganze Jahr, gehe ich stark davon aus, dass sie gewinnen werden. Und sie würden dann in der nächsten Runde auf den Gewinner der nächsten Partie treffen. Und da haben wir die Jungs von FC Naples, eins der neuen Teams, und die empfangen den aktuellen Meister und man könnte auch sagen, das beste League One-Team der letzten Jahre, Union Omaha. Das finde ich eine sehr spannende Paarung.
Ja, zumal Union Omaha sich zuletzt ja auch wieder ganz gut gefangen hatte, nachdem sie ja so am Anfang und auch zur Mitte der Saison gar nicht gut aussahen. Von daher, ja, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Partie werden. Könnte ich auch gar keine Prognose abgeben, wer sich da jetzt am Ende dann durchsetzen wird. Die nächste Partie ist dann die Chattanooga Red Wolves und die empfangen deine Hearts of Pine. Was sagst du? Was ist deine Erwartung?
Also als erstes, wer da ausführlichere Einblicke und Statistiken haben will, der kann gerne meinen englischen Fallen Leaves Podcast hören, weil da bequatsche ich alles sehr in die Tiefe, was das angeht. In Kürze, ich gehe leider davon aus, dass Chattanooga das Ding machen wird. Zum einen sind sie immer noch Platz 2, lange Zeit in der Top 3 der Liga gewesen. Sie spielen einen sehr ekligen Defensivfußball, der wirklich sehr gut ist, auch was Konterattacken angeht. Und die Hearts sind keine Auswärtsmannschaft. Daher, sie müssten sich um 80% steigern, damit ich wirklich glaube, dass sie auf demselben Niveau sind, um Playoff-würdig zu sein. Ja, daher, ich vermute leider Chattanooga, aber wie sagt man so schön, bei den Playoffs passieren verrückte Dinge. Vielleicht verkackt sie halt das Team aus Eastridge.
Vielleicht gehen sie zu sicher an die Sache ran und rechnen nicht damit, dass die Hearts of Pine ja auch einiges können. Jetzt ist die Frage, werden wir viele Auswärtsfahrer erwarten? Weißt du das?
Ich gehe stark davon aus, ich habe noch keine Zahlen gesehen, aber direkt als das Los feststand, hat unser Discord förmlich gebrannt mit vielen, die schon schrieben, hey, wir gehen jetzt Flüge buchen oder nach Hotels gucken. Also ich denke, wir werden schon ein kleines Auswärtskontingent auf jeden Fall haben, das die 16-Stunden-Fahrt mitmacht.
Der Sieger dieser Partie trifft dann auf den Sieger aus der Partie zwischen Spokane und South Georgia Atlanta. Das, finde ich, ist nochmal vielleicht eine etwas spannendere Partie, weil Tormenta, fand ich zuletzt, doch sehr, sehr stark war, da oder relativ beständig waren, während Spokane jetzt auch nicht schwach war oder so. Sie haben auch ihre Siege und ihre Unentschieden gemacht, aber eventuell ist das vielleicht für Tormenta die Chance, hier einen Auswärtssieg mitzunehmen und dann nochmal zu zeigen, wir wollen in die nächste Runde. Was würdest du sagen?
Gehe ich mit. Spokane aktueller Vizemeister. Tormenta so ein bisschen das heißeste Team der Liga aktuell. Wird eine sehr, sehr gute Paarung. Und ich würde auf Tormenta tippen, einfach weil sie gerade die heißere Mannschaft sind. Aber sie müssen halt nach Washington reisen, was halt schon nicht gerade gering ist, von Georgia zur Westküste. Daher, ja, alles offen. Und alle Partien an diesem Wochenende. Das heißt, man kann da auch schön alle vier Spiele gucken. Also zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Ich glaube, das wird für alle sehr unterhaltsam.
Dann gehen wir jetzt mal in die Championship. Und wir fangen mal mit einer Partie an. Also ich weiß jetzt nicht, wie da die Wettquoten aussehen. Geht nicht wetten. Aber da gibt es einen sehr, sehr eindeutigen Favoriten. Dieser eindeutige Favorit hat die Saison mit 73 Punkten abgeschlossen. Auf Platz 1. Platz 2 hatte übrigens 62 Punkte. Und dementsprechend ist schon ziemlich eindeutig. Übrigens, Platz 3 hatte 45 Punkte. Wir reden hier von Louisville. Die spielen logischerweise zu Hause. Und sie empfangen Detroit City FC, die sich damit zum Unentschieden nochmal ihren Playoff-Platz ja gesichert hatten oder gefestigt hatten, wie auch immer. Und dementsprechend das härteste Los jetzt haben. Können wir eventuell erwarten, dass Detroit doch die große Überraschung schafft oder wird das eine sehr, sehr eindeutige Sache?
Nö, eindeutig.
Ja, gut. Also Louisville hatte eine Niederlage in dieser Saison, 7 Unentschieden. Ich glaube auch, da gibt es keine... Das würde schon wirklich sehr, sehr überraschend, wenn sie da jetzt an der Stelle straucheln. Die nächste Partie, beziehungsweise der Gegner für den Sieger aus dieser Partie, setzt sich aus einem Spiel zusammen, was wahrscheinlich heiß werden wird, weil es beim letzten Aufeinandertreffen einiges an Ärger gab. Wir hatten darüber berichtet, nämlich Pittsburgh, die gegen Hartford spielen. Hartford hatte jetzt am letzten Spieltag, mussten sie auswärts gegen Louisville ran. Das also endete mit einer 0-1-Niederlage, ist auch vollkommen okay, gegen Louisville zu verlieren, nur mit 0-1. Ich finde aber, die Partie dürfte interessant werden. Was glaubst du so? Was ist deine Einschätzung?
Ja, ich muss sagen, dafür, dass es in Pittsburgh ist, wird es wahrscheinlich sehr anstrengend für Hartford. Einfach weil sie zu Hause ihren klassischen Bob Lilly-Fußball mit sehr, sehr defensiver Festigkeit spielen werden. Ich glaube schon, dass Hartford es schaffen kann, aber ich würde gerne Leistungssteigerung erstmal sehen, wieder bei den Jungs. Die haben ein bisschen geschwächelt zuletzt. Und daher offene Partie, aber ich würde mich nicht wagen, auf einen Sieger festzulegen.
Ja, die Partie kann tatsächlich in jeder Richtung gehen. Und Pittsburgh ist ja auch nicht die allerschönste Stadt, also hoffen wir mal, dass Hartford rein aus meiner Perspektive Hartford da schnell den Sieg mitnimmt und weiterziehen kann. und dann hoffentlich nicht auf Louisville trifft, sondern Detroit sich überraschend durchsetzt. Gehen wir aber mal in eine andere Partie, nämlich North Carolina FC. Die haben die Saison auf Platz 3 abgeschlossen. Das sind die mit 45 Punkten, also einiges an Abstand zu Louisville. Und sie empfangen Loudon bei sich. Wie würdest du sagen, geht da die Partie aus? Ich finde, das sind irgendwie zwei Teams, die eigentlich doch schon auch auf Augenhöhe spielen und zuletzt beide auch nicht die konstantesten waren.
Für mich ist das leider so eine Snooze-Fest-Party. Also North Carolina spielt teilweise relativ langweiligen Fußball, ob zu Hause meistens gerade öfters eher 0-0 oder so. Loudon zum ersten Mal in ihrer Karriere in den Playoffs, waren zu Saisonbeginn ziemlich heiß, zuletzt sehr, sehr strauchelnd. Ich glaube, sie hatten erst letztes Wochenende gespielt und da verloren gehabt gegen North Carolina. Ja, wird jetzt nicht der größte Leckerbissen und da muss ich auch eine Steigerung von Loudon sehen, dass ich wirklich glaube, dass sie schaffen. Wenn nicht, wird das North Carolina schon irgendwie reinduseln.
Ihr Gegner setzt sich aus der Partie zwischen Charleston Battery und Rhode Island FC zusammen. Rhode Island hat ja durchaus einiges an Playoff-Erfahrung schon sammeln können. Die wissen auch, wie man Gegner besiegen kann. Allerdings, die Saison war nicht so richtig das Wahre. Jetzt zuletzt ein bisschen stabiler geworden, auch wenn sie jetzt die letzte Partie verloren hatten. Bei Charleston lief es dagegen schon auch besser. Die Saison mit 62 Punkten abgeschlossen. Ich habe da so eine Vermutung, wer Favorit sein könnte bei dir.
Ja, also ich mag eigentlich Rhode Island, habe ja auch viele Spiele von denen geguckt dieses Jahr und letztes Jahr alle. Aber die müssten sich schon wirklich sehr stark steigern, dass ich glaube, dass sie das hinbekommen. Mich würde ein Sieg nicht überraschen, weil letztes Jahr haben sie es ja auch ins Finale geschafft und auch gegen Charleston gewonnen. Aber irgendwie, wenn J.J. Williams nicht gerade spielt oder einen guten Tag hat, glaube ich, sollte das Charleston schon gut schaffen. Und daher würde ich sagen 70-30, 65-35%, also schon recht eindeutig zu Charleston.
Dann springen wir jetzt mal rüber in den Westen. Dort ist auf Platz 1 der Tabelle mit Abstand ganz seriös sozusagen Tulsa und die empfangen die Jungs von Switchback. Auch eine klare Partie, oder?
Ja, also ich bin nicht ganz unvoreingenommen, weil Tulsa ist ja mein Team, wo ich ein Supporters Group Mitglied bin. Aber Tulsa war jetzt den Großteil der Saison Top-Team in den letzten, glaube ich, fast schon 2 Monaten am Stück. Platz 1. Hat die Western Conference gewonnen und nicht zu vergessen, erst am letzten Wochenende Colorado 3-0 besiegt. Deswegen, wenn wir jetzt die von den Springs, die ja aktuell Meister sind, eine richtig krasse Leistungssteigerung sehen, glaube ich schon, dass Tulsa das schaffen sollte. Einfach weil Colorado von ihrem krassen Heimvorteil lebt. Aufgrund der Höhenlage und allem. Und jetzt müssen sie auswärts ran und daher. Ja, also wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, gehe ich stark davon aus, dass Tulsa das Ding gewinnt und der Meister seinen Titel nicht verteidigen.
Und ihr Gegner wird aus der Partie zwischen El Paso und Phoenix Rising entschieden werden. El Paso hat die Saison auf Platz 4 abgeschlossen mit 41 Punkten, Phoenix Rising auf 5 mit 40 Punkten. Was ist so da deine Vermutung?
Ja, könnte eine sehr zähe Angelegenheit werden. Also El Paso war zuletzt nicht so krass gut, hat auch sehr viele Tore kassiert. Phoenix hat am letzten Spieltag die Möglichkeit gehabt, noch sogar aus den Playoffs rauszufliegen. Ist jetzt in der Saison auch nicht so krass gut. Und daher muss ich sagen, mich freut es von unserem Deutschen, Patrick Harkowski, der auch ins Team der Woche reingegangen ist, jetzt wieder auf Playoff-Kurs und Titelkurs zu gehen. Aber das ist für mich so eine Partie, wo es echt für beide Mannschaften in beide Richtungen gehen kann. Also von einem öden 0-0 bis hin zu einem, keine Ahnung, 5-4 sehe ich so ziemlich alles. Und ja, das macht es halt ein bisschen unkalkulierbar, was die Erwartungen angeht.
Das Schlimme ist, alle drei Partien, die es in dieser Saison gab, auf unterschiedlichen oder bei unterschiedlichen Veranstaltungen endeten immer unentschieden. Mal sehen, wie sie sich jetzt in dem Fall entscheiden wollen. Die nächste Partie ist New Mexico United gegen San Antonio. Die haben ja jetzt erst, wir haben drüber gesprochen, El Paso ordentlich abgefrühstückt. Jetzt ist die Frage, schafft San Antonio es auswärts gegen New Mexico United, die zuletzt ja doch sehr konstant oder ziemlich konstant zumindest waren, den Sieg mitzunehmen, oder wird das zu schwer werden?
Ja, ich würde sagen, es kommt auf den Start an. Wenn San Antonio gut in die Partie kommt, glaube ich schon, dass sie eine Chance haben. Wenn nicht, gehe ich schon von New Mexico aus. Die haben auch den Vorteil der Höhenlage. Also die liegen sehr hoch, was für Auswärtsmannschaften oft sehr anstrengend ist, umso länger die Partie geht. Ich denke schon, dass es New Mexico schafft. Die sind motiviert, die wollen beweisen, dass sie es drauf haben. Und bei San Antonio muss ich erst noch ein bisschen mehr sehen. Deswegen, ich würde mich nicht hundertprozentig festlegen, aber ich würde sagen, mein Bauchgefühl geht schon eher zu New Mexico.
Und die letzte Partie im Bunde ist Sacramento Republic. Die spielen zu Hause und empfangen Orange County. Interessant ist, Orange County hat die Saison auf Platz 7 abgeschlossen. Zuletzt 3 Unentschieden und 2 Siege. Sacramento Republic dagegen hatte lediglich 2 Siege, 2 Niederlagen und einen Unentschieden. Ihr letztes Spiel haben sie verloren gegen Miami. Ist vielleicht Sacramento Republic gerade in einem tiefen Loch gefangen, sodass Orange County da eine Chance hätte?
Für mich ist Orange County immer echt ein beliebiges Team. Das ist halt auch gerade wirklich auf arschknappem Grundeis es geschafft hat, nochmal in die Playoffs reinzurutschen. Sacramento, auch wenn sie eine schwere Phase haben, spielen zu Hause, was schon meistens ein ziemlich großer Vorteil für Sacramento ist. Und wenn ich mich nicht komplett irre, haben sie mit einer B11 gegen Miami gespielt. Also waren noch nicht komplett wirklich noch bei der Sache. Und daher gehe ich schon davon aus, dass sich Sacramento durchsetzen sollte. Weil die sind schon mal ein recht gutes Playoff-Team. Nicht zwingend Titelkandidat, aber halt schon, dass sie, sagen wir mal, es auf jeden Fall ins Conference, Semifinale oder Finale schaffen. Und daher würde ich sagen, sie schaffen es wieder. Das ist ein klassisches Playoff-Team. Wird wahrscheinlich nicht die geilste Fußballpartie, was so die Qualität angeht, aber so ein klassisches Kalifornien-Derby. Deswegen 3-3 und dann Verlängerung, Sieg für Sacramento.
Wenn du dich an diesem Wochenende entscheiden müsstest, welche Partie würdest du empfehlen, dass man die unbedingt sehen sollte?
Generell oder nur in der Championship?
Na, dann noch generell.
Okay, also in der Championship würde ich sagen, würde ich am liebsten die Partie zwischen Charleston und Rhode Island empfehlen. Ich glaube, die wird am unterhaltsamsten, was auch die Menge der Tore und der Wives angeht. Und League One technisch, Tormenta gegen Spokane. Spokane, Vizemeister, will es natürlich wieder schaffen, zuletzt oft gestrauchelt. Tormenta, das heißeste Team der League One. Ich glaube, das wird die fußballerisch unterhaltsamste Partie in der dritten Liga.
Stimme ich dir tatsächlich zu. Die Partien hatte ich auch im Auge. Allein die Rhode Island-Partie auch schon aufgrund ihrer Uhrzeit natürlich und weil es ein spannendes Match werden könnte, denke ich. Hast du ansonsten noch etwas?
Nö, außer dass ich empfehlen will, dass eben alle Partien auf YouTube übertragen werden, ihr alle dieses Wochenende gucken könnt, die Spiele wie üblich natürlich aufgezeichnet werden für die, die nachts lieber gerne schlafen gehen möchten oder abends, keine Ahnung, in den Club gehen möchten. Aber ansonsten, wenn ihr mehr Analysen zu den Hearts of Pine haben wollt, kriegt ihr auch am Freitag meine ausführliche Vorschau zum Playoff-Spiel von den Hearts bei Chattanooga in meinem englischen Podcast. Und sonst, ja, endlich Playoffs. Ich freue mich drauf. Jedes Spiel zählt, jedes Spiel wird unterhaltsam, hoffentlich. Und vor allem haben wir bald neun Meister. Also das ist doch was Schönes.
Damit würde ich sagen, soll's das für diese Woche gewesen sein. Gebt uns wie immer gern Feedback oder eure Prognosen für die Playoffs. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News und auf Twitter unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und schauen mal, ob unsere Prognosen in Ansätzen funktioniert haben oder ob es vielleicht doch die riesigen Überraschungen gab. Bis dahin viel Spaß und viele Tore.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.